Hallo und guten Abend zum Frauen-Lesben-Info hier in Radio Dreieckland. Heute gibt es eine Sendung zu Migrantinnen als Hausarbeiterinnen in Deutschland. Gemacht ist diese Sendung von Simone Fischer von Radio Z. In dieser Sendung hat sie sowohl Migrantinnen interviewt zu ihrer Arbeit als Hausarbeiterin bzw. auch als Au-pair-Mädchen, wie auch drei Frauen interviewt, die in Beratungsstellen arbeiten, die mit dem Thema Hausarbeit zu tun haben.
Frauen, die Kinder haben, vielleicht auch verheiratet sind, stehen vor einem Problem, wenn sie keine Zeit oder keine Lust haben, im Haushalt zu arbeiten und sich die Hausarbeit auch nicht von selbst erledigen will. Für Männer ist die gleiche Lage viel weniger schwierig. Von ihnen wird diese Tätigkeit nicht unbedingt erwartet. Die Anstellung einer Haushaltshilfe bietet eine praktische Lösung für Leute, die sich das leisten können. Seit den 80er Jahren ist die Zahl der Haushalte, die Haushaltshilfen anstellen, stark angestiegen. Die meisten Hausarbeiterinnen sind Migrantinnen. Verbreitete Gründe, eine Haushaltshilfe anzustellen, sind die Berufstätigkeit der Frau oder ein gewisser Status. Mich interessierte, was Frauen berichten können, die als Hausarbeiterinnen gearbeitet haben, welche Organisationen diese Frauen unterstützen. Ich sprach also insgesamt mit 5 Expertinnen. 2 davon haben selbst als Hausarbeiterinnen gearbeitet. 3 sind in Beratungsstellen für Hausarbeiterinnen bzw. Au-pair-Frauen tätig. Aida K. musste Äthiopien verlassen und hat danach in 3 verschiedenen Ländern, zum Teil illegalisiert, gelebt. Immer wieder hat sie als Hausarbeiterin gearbeitet. Auch heute geht sie dieser Tätigkeit noch nach.
Ich bin auf die Highschool gegangen und nach dem Abschluss wollte ich an der Universität studieren. Zu dieser Zeit war der Krieg zwischen Äthiopien und Eritrea im Gange und ich hätte meinen Wehrdienst ableisten müssen. Ich war gegen diesen Krieg. Deshalb habe ich mein Land verlassen müssen. Ich musste überleben, ich musste Arbeit finden. Die Arbeiten für Frauen sind sehr schwer, wie Putzen, Kinderbetreuung, Bügeln oder Kochen.
Latifa M. konnte in Marokko keine Arbeit finden. Sie beschloss deshalb, als Au-pair-Frau nach Deutschland zu gehen. Ihre Gastfamilie verstand unter einem Au-pair-Aufenthalt aber scheinbar etwas ganz anderes als Frau M.
Ich habe eine Schwester, die wohnt hier in Deutschland, die ist verheiratet. Und da nach meinem Studium wollte ich arbeiten und ich habe keine Arbeit in Marokko gefunden. Deswegen habe ich gedacht, ja, dann gehe ich ganz einfach nach Deutschland, lerne ich damit Sprache und da verdiene ich ein bisschen Geld und kann ich eine andere Kultur lernen und das war's. Darum bin ich hierher gekommen.
Ich sprach mit Andrea Bode. Sie ist Mitarbeiterin von FIM, Frauenrecht ist Menschenrecht. Diese ökumenische Gruppe berät und unterstützt Migrantinnen in Frankfurt, darunter auch viele Hausarbeiterinnen, vornehmlich aus Asien. Cornelia Roth arbeitet für den polnischen Sozialrat in Berlin.
Der polnische Sozialrat ist ein Verein, der von polnischen Migranten und Migrantinnen vor 20 Jahren gegründet wurde und der sich um die Belange der polnischen Bürger und Bürgerinnen von Berlin oder von Deutschland kümmert. Also einerseits mache der soziale Beratung oder auch Beratung zu arbeitsrechtlichen Fragen, dann auch Jugendaustausch oder kulturelle Events. Ein großer Teil der Arbeit beim Polnischen Sozialrat ist der Bereich Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, wo wir Leute unterstützen, die um ihren Lohn betrogen werden, also Migranten oder Wanderarbeiter, Arbeiterinnen. Das ist zum Großteil Bau und Landwirtschaft, aber zum kleineren Teil auch sind es Hausarbeiterinnen, die sich melden. Die unterstützen wir dann, ihre Rechte wahrzunehmen, die sie auch haben, egal ob sie legal oder illegal arbeiten. Und da geht es in meisten Fällen um Lohnbetrug, dass wir den vereinbarten Lohn nicht oder nur teilweise ausgezahlt bekommen und manchmal auch um Arbeitsunfälle.
Unsere 5. Expertin ist schließlich Marianne Schmiedle, Bundesreferentin bei INVIA, katholische Mädchensozialarbeit in Freiburg. Ihr Verband setzt sich für die Verbesserung der Lage von Au-pair-Frauen ein. Manche Hausarbeiterinnen leben mit der Familie der ArbeitgeberInnen zusammen im gleichen Haus. Das bringt einige Vorteile. Migrantinnen, die noch nicht lange in Deutschland leben, können so Arbeit und Unterkunft in einem finden, sind vor Polizeikontrollen sicher und haben fast keine weiteren Ausgaben. Aber die Nachteile liegen auf der Hand. Hausarbeiterinnen können so auch sehr schnell Arbeit, Unterkunft und den Schutz vor Polizeikontrollen auf einmal verlieren. Außerdem wird von Hausarbeiterinnen, die in der Familie leben, oft verlangt, zu jeder Zeit verfügbar zu sein. Sie haben wenig Privatsphäre und die ArbeitgeberInnen können alle Lebensbereiche der Hausangestellten kontrollieren, wie Essen, Freizeitgestaltung und so weiter. Im Bereich Au-pair, der sich stark mit dem der Hausarbeiterinnen überschneidet, ist eine Unterbringung in den Familien nach wie vor üblich. Latifa M. hat als Au-pair-Frau in zwei Familien gelebt, aber nicht lange.
Ja, ich habe verschiedene Familien gehabt, und zwar von Anfang an habe ich eine Familie, die hat drei Kinder. Eine ist so ungefähr 7 Tage oder sowas alt. Die war eine Junge, der war 2 Jahre, und eine Mädchen war 7 Jahre. Mhm. Dort habe ich 7 Tage gewohnt, mehr nicht. Das war das erste Familie. Ja, wir kriegen schon ein Zimmer und da kannst du schon wohnen.
Warum bist du nach 7 Tagen wieder gegangen?
Ja, das war eine lange Geschichte. Ich konnte nicht aushalten, weil das war für mich zu viel und das war wirklich unmenschlich. Die haben ganz einfach von Anfang an gesagt, dass ich als Au-pair-Mädchen hierher komme, um auf die Kinder aufzupassen oder ganz einfach mit den Kindern spielen, ein bisschen mit dem Haushalt helfen. Und das war's. Und die haben auch gemeint, dass ich nur 5 Stunden oder 6 Stunden am Tag arbeiten darf oder muss. Und da habe ich gedacht, ja, dann ist es in Ordnung. Aber als ich hier kam, die Dame war ein bisschen unhöflich und die hat ganz einfach richtig viel, viel Arbeit für mich gefunden. Zum Beispiel ganze Fenster putzen, ganz jeden Tag, und Wäsche waschen, bügeln. Okay, das kann man schon machen, aber nicht so, wie sie gemacht hat. Und das war nicht normales Fenster, sondern die großen Fenster für Terrasse und so. Und das war für mich Katastrophe, weil das steht überhaupt nicht. Bügeln, okay, das muss man schon machen. Staubsaugen, einmal in die Woche, nicht jeden Tag. Ich habe jeden Tag Staubsaugen gemacht. Und das war zu viel mit 3 Kindern, das war wirklich viel. Auf die Kinder aufpassen, mit dem Kinderspielen, einkaufen gehen, das war alles für mich richtig viel. Und ich muss nicht nur 6 Stunden arbeiten, sondern den ganzen Tag. Wenn sie nicht da ist, dann muss ich arbeiten. Und wenn sie da ist, dann muss ich mit dem Kinder ganz einfach spielen oder auf die Kinder aufpassen, und das war's. Aber richtig Zeit für mich habe ich nie gehabt. Und da konnte ich nicht mehr aushalten. Da habe ich gedacht, nee, lieber nach Hause zurückgehen. Das kann ich nicht mehr, nee. Ich habe nicht genug gegessen. Und das war für mich Katastrophe, weil die meint, ja, das Essen ist um 8, okay. Für Mittagessen kriegen die nichts, sondern Abendessen. Was kommt zu Abendessen? Abendbrot oder was weiß ich. Und das war nicht meine Mentalität. Ich muss wirklich am Mittag was essen, weil sonst kann ich nicht aushalten. Das war für mich alles neu und darum konnte ich nicht aushalten. Ich darf nicht duschen. Ich habe 2-mal in der Woche geduscht und das war für sie richtig viel.
Haben die anderen dort auch nicht Mittag gegessen?
Nee, die haben auch nicht Mittag gegessen.
Und du durftest nicht einfach essen, wann du
willst? Nein, sondern muss ich warten, bis die Dame da ist und dann Abendessen um 6.
Aber du konntest nicht zum Kühlschrank gehen und wenn du Hunger hast...
Nein, das war nicht so, weil ich habe schon probiert, ich habe eine Banane gegessen und da hat sie gesagt, ja, wo ist die Banane und so, das ist für die Kinder. Und da habe ich meine Sachen selber gekauft, in mein Zimmer hingelegt, und da hat sie gemeint, ja, die ist ganz einfach zu meinem Zimmer gegangen, obwohl ich nicht da war. Und die hat alles geschaut, hat auch die Bananen und ein paar Chips gesehen und die hat gemeint, ja, warum stellst du das nicht im Kühlschrank oder was weiß ich. Die hat gemeint, du kannst das jedes Mal essen. Habe ich gesagt, ja, das ist für mich, das habe ich selber gekauft. Aber trotzdem, du kannst ganz einfach stellen und da isst du, wann du willst, nicht unbedingt in deinem Zimmer. Ich habe gesagt, ja, am Abend kriege ich Hunger und dann will ich nicht nach unten wieder hingehen und nochmal nach oben, um was zu essen. Das war ganz hart. Samstag bin ich, meine Schwester ist zu mir gekommen, Freitagabends. Die hat mich abgeholt und das war mit ihrem Mann. Ich habe mich hübsch gemacht und die hat richtig geschaut. Und danach hat sie, ich bin Sonntag wiedergekommen. Sie hat gemeint, ja, ich brauche dich Samstag, nächsten Samstag, weil das ist für mich ganz viel Arbeit und da kannst du Sonntag nehmen und nicht Samstag und Sonntag. Obwohl ich, das sind meine freie Zeit, das ist nicht ihre, ich muss nicht arbeiten. Ja. Trotzdem ja, vielleicht könntest du ganz, ganz nett gemeint oder nett gesagt, dass ich ganz einfach Samstag auch arbeiten muss. Da habe ich gedacht, nee, lieber nicht, lieber nach Hause gehen, das ist nicht für mich.
Ich fragte Latifah M., die als Au-pair-Frau in 3 Familien gearbeitet hatte, was die Situation von Au-pair-Frauen verbessern könnte.
Eigentlich, die Agentur muss ein bisschen strenger mit der Familie sein. Muss ein bisschen rechts, was im Buch steht. Steht schon viel im Bücher, aber das ist überhaupt nicht korrekt. Man sagt, man macht das und das und das, stehen immer Paragraphe und so, aber wenn du herkommst, dann täuscht du dich. Du findest was anderes, was Neues. Und wenn du was sagst, hast du kein Recht, weil die Familie zahlt die Agentur und nicht wir. Und deswegen muss schon ein bisschen mit Agentur ein bisschen strenger sein. Müssen schon ein bisschen Respekt für Au-pair-Mädchen haben und ein bisschen auch Rechte. Die Au-pair-Mädchen müssen schon Rechte hier haben.
Arbeiten dann in den Agenturen deutsche Leute nur?
Ja, ja, schon. Als ich hingegangen, die waren nur Deutsche. Von Anfang an, man kannte die Sprache nicht sehr gut und man weiß auch nicht, wie man umgeht, wie man in Deutschland umgehen muss. Und es wäre viel, viel besser, wenn ausländische Frauen dort arbeiten können.
Dass Latifah M.'s Vorschläge in die Tat umgesetzt werden, erscheint im Augenblick eher unwahrscheinlich. Tatsächlich ist augenblicklich von einer Deregulierung der Au-pair-Vermittlung die Rede. Was das ist und welche Folgen eine Deregulierung hat, erklärt uns Marianne Schmiedle von Invia.
Also die Au-pair-Vermittlung ist schon dereguliert worden, seit März 2002 genau. Ist eine Änderung im SGB III, Sozialgesetzbuch III, erfolgt, die wiederum zur Folge hat, dass jetzt Agenturen nicht mehr den Auflagen der Bundesanstalt für Arbeit unterliegen. Jetzt kann jeder, der möchte, ein Gewerbe anmelden und eben Au-pairs vermitteln. Zudem können Gastfamilien jetzt, ohne dass sie eine Agentur einschalten, sich selbst ein Au-pair, sagen wir mal, aus Mittel- und Osteuropa anwerben. Das heißt Deregulierung. Und diese Deregulierung kann gravierende Folgen haben, denn jetzt ist nicht mehr gegeben, dass es neben Gastfamilie und Au-pair, also in diesem bilateralen Verhältnis, dass es dann noch einen dritten Partner gibt, der für die Begleitung der Au-pairs sorgt.
Anders als Latifah M. haben viele Frauen, die in der BRD Hausarbeiterinnen sind, keinen legalen Aufenthaltsstatus. Das verändert deren Situation entscheidend. Dazu Andrea Bode.
Wie ist es denn mit dem Aufenthaltsstatus? Haben die meisten Hausarbeiterinnen jetzt, mit denen ihr zu tun habt, einen legalen Aufenthaltsstatus?
Die meisten eher nicht. Also es gibt da auch eine sehr große Gruppe, die eben sich illegal hier aufhält. Also die nicht die entsprechenden Papiere hat.
Und was bedeutet das dann konkret für die Frauen?
Also das bedeutet natürlich eine ständige Angst, aufgegriffen zu werden, durch die Polizei abgeschoben zu werden, bestraft zu werden für dieses Vergehen des illegalen Aufenthalts. Das ist eine tägliche Stresssituation für die Frauen, ja, die immer praktisch nach der Maxime leben, möglichst nicht auffallen. Also die dann auch sich an dem gesellschaftlichen Leben so gar nicht beteiligen können. Und das bedeutet natürlich eine große Gefahr dann in Krisensituationen. Also ein Beispiel ist dann da eben Gesundheit. Also das ist auch das Beispiel, was wir in unserer Dokumentation dargestellt haben, dass also eine medizinische Versorgung erstmal nicht stattfindet, weil die Frauen so viel Angst haben, dann da zu einem Arzt zu gehen oder auch nicht frühzeitig genug zu einem Arzt gehen, sodass dann es unter Umständen dazu kommen kann, dass es eben schwere Erkrankungen gibt, wo Hilfe dann erst sehr spät kommt. Und das ist so eine Krisensituation, wo wir eben als Beratungsstelle auch dann gefragt sind.
Illegalisierte Hausarbeiterinnen befinden sich in einem starken Abhängigkeitsverhältnis zu ihren ArbeitgeberInnen. Ich fragte Conny Roth vom polnischen Sozialrat danach, ob Hausarbeiterinnen ihnen von Gewalterfahrungen berichten.
Wir wissen auch von Hausarbeiterinnen, die sexuell belästigt wurden,
Also auch zum Beispiel, dass der Arbeitgeber dann nackt rumläuft, wenn sie putzen, was ja auch eine Form von Gewalt ist. Ja, das ist der einzige Fall, den ich da kenne. Und was halt auch jetzt mit diesem Fall in Hannover, ist halt die Frage, wie man Gewalt definiert. Aber diese Frau hatte einen Arbeitsunfall und sich am Finger verletzt. Und der wurde nicht behandelt, der Finger, obwohl der Arbeitgeber Arzt war. Und es hat sich dann so weit entzündet, dass sie darauf bestanden hat, ins Krankenhaus gebracht zu werden und ein Teil vom Finger amputiert wurde.
Aida K. lebte als illegalisierte Hausarbeiterin in Deutschland. Sie hatte Äthiopien verlassen, weil sie nicht in den Krieg gegen Eritrea ziehen wollte. Ich fragte sie, wo sie zuerst hingegangen ist.
First I go to the Saudi Arabia and then I work here for some time and then I came to Germany. So, you know, the life was in Saudi Arabia really very hard and no with
Zuerst bin ich nach Saudi-Arabien gegangen, wo ich eine Zeit lang gearbeitet habe. Danach bin ich nach Deutschland gekommen. Das Leben in Saudi-Arabien war sehr schwer. Es gab keine Freiheit. 24 Stunden Arbeit am Tag, keine Pausen, wenig Bezahlung. Die Arbeit war schwer und wir durften nicht sagen, dass wir müde waren. Wir konnten auch nicht sagen, dass wir mit der Arbeit aufhören wollten. Du musst tun, was die wollen. Deshalb habe ich nach einem Land gesucht, wo es einfacher sein sollte und ein bisschen mehr Freiheit für mich möglich war. Da es zu Hause immer noch sehr schwierig war, bin ich nach Deutschland gekommen.
Und wie sind Sie nach Deutschland gekommen?
Ich bin mit der Familie meines Arbeitgebers gekommen.
Haben Sie bei der Familie gewohnt, für die Sie in Deutschland gearbeitet haben, oder hatten Sie eine eigene Wohnung?
Anfangs, ich glaube für 3 Monate, habe ich bei Ihnen gewohnt.
Und hatten Sie eine Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland?
Nein.
Und was waren das für Arbeiten, die Sie für die Familie gemacht haben?
Es war Putzen, Kochen und Babysitten für Zwillinge. Außerdem Einkaufen mit der Frau meines Arbeitgebers. Alles, was im Haus anfiel. Ich wurde nicht nach europäischem Standard bezahlt, sondern bekam so ziemlich das Gleiche, was ich auch in Saudi-Arabien bekommen hatte. Deshalb war ich mit dieser Familie auch nicht zufrieden und bin gegangen. Ich ging zum Internationalen Menschenrechtsverein und erklärte ihnen meine Situation.
Was heißt das? Wie viel Geld haben Sie bekommen?
It means like per month, you know, all month I will stay in the house and I will do everything. Per month like for 150 Mark.
Das bedeutet, dass ich monatlich 450 Mark erhielt und ich ständig im Haus tätig war.
Wann haben Sie morgens angefangen?
Das war 7 Uhr am Morgen. Aufgehört habe ich ungefähr um 11 oder 11.30 Uhr in der Nacht, so um Mitternacht.
11 o'clock, 11:30 in the night, around midnight.
Hatten Sie am Wochenende und an den Abenden Zeit für sich selbst? Hatten Sie Freizeit?
Work all the week, 7 days a week.
Gearbeitet wurde die ganze Woche, 7 Tage die Woche.
Und hatten Sie Kontakte zu anderen Hausangestellten?
No. I don't have permission to go outside alone. I don't have permission to speak with any other people.
Nein, ich hatte keine Erlaubnis, allein das Haus zu verlassen. Ich durfte mit niemandem sprechen. Es war schrecklich.
So, later you stopped this work?
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie später diese Arbeit aufgegeben, weil Sie nicht genug verdient haben.
I don't have freedom, I don't have time for myself. I cannot go outside, I cannot speak with people, I cannot shopping for me anything.
Ja, es war nicht genug Geld. Ich hatte keine Freiheit, ich hatte keine Zeit für mich selbst. Ich konnte nicht rausgehen, ich konnte mit niemand sprechen. Ich konnte nicht für mich selbst einkaufen gehen. Es war das Leben wie in Saudi-Arabien. Deshalb sagte ich, okay, es ist vorbei und ich ging fort. Ich habe andere Leute gefragt, was ich tun kann und bin zum Internationalen Menschenrechtsverein gegangen.
Danach hat Aida K. Asyl in Deutschland beantragt.
When I explained the whole situation, you know, German authorities not accept the whole cases, you know. I explain all history, all story, how I go, why I go, I leave my country. And then I explain in Saudi Arabia, and then when I came to Germany, what happened to me, all I explain, but not accept.
Wir haben die ganze Situation erklärt. Die deutschen Behörden haben den ganzen Fall nicht akzeptiert. Ich habe die ganze Geschichte erzählt, warum ich mein Land verlassen habe. Erzählte, was ich in Saudi-Arabien gemacht habe, was geschah, als ich nach Deutschland kam, aber sie haben das nicht akzeptiert.
Damit hatten Sie also keine Chance, weiterhin in Deutschland zu bleiben?
Nein, ich hatte keine Aufenthaltsgenehmigung oder Arbeitsgenehmigung, eben nichts.
Aida K. musste Deutschland verlassen. Sie lebt jetzt in einem anderen europäischen Land, das hier nicht näher erwähnt werden soll. Auch dort arbeitet sie wieder im Haushalt.
You know, I just working, they call it black job, you know, to survive, you know, like cleaning job. It's not always, but sometimes, you know, you cannot reach also.
Wissen Sie, ich arbeite halt. Es wird Schwarzarbeit genannt. Ich muss überleben. Ich mache halt Putzarbeiten. Nicht immer, aber manchmal. Man bekommt nicht immer etwas. Wenn man keine Aufenthaltsgenehmigung oder Arbeitsgenehmigung hat, haben die Leute Angst. Deshalb ist es nicht einfach, solche Jobs zu bekommen.
You know, I put my name in the supermarket or somewhere and then I get work like.
Ich hänge meinen Namen im Supermarkt oder sonst wo aus und ich bekomme dann solche Putzarbeiten zu tun, die recht schwer sind und wirklich nicht gut bezahlt. Aber ich will überleben und deshalb mache ich diese Hausarbeiten.
Dass der Beruf der Hausarbeiterin kein Traumberuf ist, ist klar. Was bewegt also Frauen dazu, diesen Beruf zu ergreifen? Aida K. verließ Äthiopien aus politischen Gründen. Latifah M. nannte Arbeitslosigkeit. Welche Motive haben die polnischen Frauen, die in Berlin zur Beratungsstelle von Cornelia Roth kommen?
Sie arbeiten als Hausarbeiterin, wenn sie keine andere Möglichkeit haben. Also wenn sie in Polen keinen Job bekommen, da ist auf dem Land die Arbeitslosigkeit recht hoch. Und auch weil in Deutschland, auch wenn sie in Deutschland leben, weil ihre Berufsabschlüsse nicht anerkannt werden. Sie zwar vielleicht ausgebildet sind als Juristin oder was auch immer, aber diese Ausbildung nicht anerkannt wird.
Abschlüsse von Schulen und Universitäten anderer Länder werden also offensichtlich häufig nicht anerkannt. Aber was qualifiziert die Migrantin eigentlich dazu, eine Hausarbeiterin zu sein?
Weil sie eine Frau ist.
Mit einer Gebärmutter ausgestattet gelten Frauen häufig als von Natur aus geeignet für häusliche Tätigkeiten wie Kindererziehung, Putzen und Kochen. Das Ganze wird dann auch gar nicht unbedingt als Arbeit definiert, sondern ist eher die natürliche Bestimmung der Frauen, indem sie ihrer Liebe zu Mann und Kindern Ausdruck verleihen. Diese biologistische Sichtweise auf Frauen ergänzt sich mit dem kolonialistischen Blickwinkel. Danach werden Personen anhand von biologischen Merkmalen sogenannten Rassen zugeordnet. Daraus wird dann gefolgert, dass einige dieser Rassen anderen Rassen unterlegen seien. Den Angehörigen dieser angeblich unterlegenen Rassen wird dann die Bestimmung unterstellt, den anderen zu dienen. Diese rassistischen Klischees bekommen die Hausarbeiterinnen oft zu spüren. Bridget Anderson stellte fest, dass Kindererziehung beispielsweise lieber an Hausarbeiterinnen mit hellerer Hautfarbe vergeben wird, während für Putzarbeiten auch gerne schwarze Frauen angestellt werden. Latifah M. analysiert das Verhalten ihrer ersten Arbeitgeberin wie folgt.
Die hat gedacht, ja, die sind von Marokko gekommen, die haben nie Schule besucht vielleicht, die wissen gar nichts und deswegen kann man schon benutzen. Die hat mich ganz einfach als Haushälterin statt Au-pair-Mädchen genommen und das war wirklich Hammer. Vielleicht dachte sie am Anfang, als ich dort kam, die hat gemeint, ja, und wie siehst du Marokko, habt ihr nur Sandalen und ein bisschen was drauf, so ungefähr, was weiß ich, kein Jeans. Die hat so gefragt, habt ihr keinen Jeans zu Hause, ist das nur Sahara?